Wir müssen kurz erklären, was Ihr Unternehmen denn genau war, für alle, die das nicht kennen. Was ist Kitchen Stories?
Ich konnte nie kochen und ich war immer so ein bisschen verloren auf Chefkoch und weiteren Webseiten. Und 2013, als wir es gestartet haben, war damals das iPhone frisch auf dem Markt in Deutschland. Und Verlage haben sich wahnsinnig schwer getan bei der Digitalisierung. Das war immer so ein bisschen eingescannter PDF-Style. Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Koch-App mit Videos, mit Schrittbildern, mit guter Usability. So dass man auch nicht bei einem Video immer Stopp und Play wie auf YouTube machen muss oder bei Laferlichter im Fernsehen. Und das bringen wir jetzt einfach mal auf den Punkt. Also kurz gesprochen, die beste Koch-App, die es gibt. Das war die Idee. Mhm. Und wenn du dann mit 25 zu Investoren läufst, weil wir konnten weder coden, noch kochen, noch Videos drehen, haben wir BWL studiert, dann sagen die alle, danke, bitte, tschö. Und wir hätten halt auch nicht investiert. Und deswegen haben wir Auto verkauft, 25.000 zusammengekratzt, GmbH gegründet. Und die Firma heißt auch AJNS, New Media GmbH. Alles jetzt, nicht später. Dafür steht das, AJNS. Weil immer, wenn man zweifelt, dann denkt man, okay, es spricht immer so viel mehr dagegen. Aber guckt euch diesen Markt an, es ist so grottig. 100% aller Menschen kochen, es muss was Besseres geben. Und aus der Idee, aus so einem Content-Business, ist relativ schnell mehr geworden. Weil wir gemerkt haben, okay, Apple fand das cool. Wir haben den Apple Design Award gewonnen. Wir hatten hunderte tausend Downloads. Tim Cook war da. Wir haben festgestellt, dass die Branche, also auch die Hausgerätehersteller, ja auch diese Maschinenlesbarkeit von Rezepten brauchen, um ihre ganzen Geräte dann auch mal zu vernetzen. Und da waren wir eigentlich am Puls der Zeit oder davor, weil das war die Mobile-First-Zeit und alle anderen haben es verpennt.
Und das Geschäftsmodell ist genau, wie kommt das Geld dann rein?
Ja, das war echt eine harte Sache, weil wir nicht über den Content monetarisiert haben. Also die App kann man umsonst runterladen und konnte man, sondern wir haben über Markenpartnerschaften Geld verdient. Und das war meine Aufgabe. Also ich habe Vertrieb gemacht und habe dann bei KitchenAid angerufen, bei Landliebe, bei Le Creuset und habe gesagt, jetzt machen wir mal hier richtig guten Content, wollen Sie dabei sein? Und dann haben die gesagt, ja, aber wie viele Downloads haben Sie denn? Und zeigen Sie mal die App. Ich sagte, gibt's ja noch nicht, wir machen das ja erst. Und nach 5-mal Nein haben sie irgendwann Ja gesagt. Und wir haben neben den Produkten einen sogenannten Produktionskostenzuschuss erhalten. Und das waren 20.000 Euro von allen zusammen. Das heißt 25.000 Startkapital, 20.000 eingesammelt. Und dann konnten wir natürlich, als die Reichweite kam, auch immer mehr diesen medialen Anteil dann vermarkten. Und das ist bis jetzt eines der großen Stränge. Aber es gibt mittlerweile auch, das hat mein Nachfolger dann lanciert, die sogenannte B2C-Monetarisierung, wo auch der Nutzer, die Nutzerin noch mal ein paar Features nutzen kann. Aber es ist schon hart. Also es ist echt ein hartes Geschäftsmodell im Medienbusiness, kennen Sie auch.
Wer hatte denn die Idee? Sie oder Ihre Mitgründerin?
Wir beide zusammen, weil ich hatte ja so ein bisschen beschrieben, ich konnte nicht kochen. Und sie hat aber immer Kochshows geguckt. Aber nicht die deutschen langweiligen, sondern so ein bisschen die amerikanischen Formate. Und dann habe ich immer gesagt, ach, das finde ich total cool. Das bräuchte ich mal. Dann hat sie gesagt, ja, aber auf YouTube habe ich keine Einkaufsliste, ich habe keinen Timer, ich muss die ganze Zeit stoppen. Und dann kam sozusagen sie als Foodie mit ihrer Anwendung und ich als Use Case zusammen. Und das hat sich auch gut bewährt, weil ich dann quasi für Vertrieb und Finanzen und Personal zuständig war und sie quasi das Produkt, die Rezeptentwicklung begleitet. Wir hatten auch Köche, also sie hat die jetzt auch nicht entwickelt. Aber wir wollten sicher gehen, wenn da steht 20 Minuten Pasta, dass es einem nicht so geht wie bei Jamie Oliver, dass der schon 5-mal fertig ist und man hat gerade irgendwie erst angefangen. Ja.
Und wie groß ist das Unternehmen dann geworden, als Sie verkauft haben?
Das waren da 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir hatten über 20 Millionen Downloads. Wir waren in x Ländern unterwegs, Deutsch, Englisch. Wir hatten teilweise auch chinesische Rezepte, chinesischen Content, weil ja auch die Welt immer globaler wird und auch die Community irgendwann Rezepte hochgeladen hat. Also es waren schon angefangen im Kreuzberger Hinterhof, wo wir irgendwie so 2 Ikea-Schreibtische hatten, bis nachher im Großraumbüro in einem Plattenbau, was wir umgestaltet haben. Und das war natürlich auch eine krasse Umstellung. Damals Großraumbüro und Bundestagbüro mit Tür und Vorzimmer. Da dachte ich, wo sind denn alle?
Dann kam zu diesem Zeitpunkt die Bosch-Tochter, BSA, Hausgeräte, und hat 65% übernommen. Sind Sie mit diesem Verkauf reich geworden?
Also es war eine sehr privilegierte Situation, definitiv. Also ja, würde ich sagen. Ich konnte mir eine Wohnung kaufen. Ich bin, habe irgendwie ein Jahr nicht gearbeitet im Wahlkampf. Ich konnte viel Geld auch in meinen Wahlkampf stecken, weil wir sind ja wieder jetzt bei ganz oder gar nicht. Dann wollte ich jetzt auch nicht mit meinen Kugelschreibern und Flyern um die Ecke kommen, sondern auch mit einer coolen digitalen Kampagne. Also es war schon sehr erfolgreich und zeigt mir aber auch, und da bin ich wieder Sozialdemokratin, dass ja auch dieses Aufstiegsversprechen funktionieren kann. Meine Eltern haben gar nichts mit Unternehmertum am Hut. Schlosser, Theologin, also meine Mutter. Und wenn man sich reinhängt und wirklich die Ärmel hochkrempelt, dann kann man es auch schaffen. Und das ist natürlich sehr, bin ich immer noch dankbar. Und auch, ja, wenn ich so zurückdenke, es war echt hart. Ich sage mal, die beste und schlimmste Zeit meines Lebens, weil man auch einfach, man hat einfach so viel gearbeitet. Aber ich habe dann festgestellt, in Politik arbeitet man auch sehr viel.
Der allerschlimmste Moment war welcher?
Boah, also du kämpfst ja im Startup immer um die nächste Finanzierungsrunde. Weil wenn das Geld zu lange hält, sagen die Investoren, ihr wächst nicht schnell genug. Und wenn dann die Finanzierungsrunde durch ist, also neues Geld ist da, dann kannst du eigentlich schon wieder mit der nächsten Runde anfangen. Und es ist ja ein permanentes Erreichen von Meilensteinen und Storytelling, damit ein Jahr später oder anderthalbes Jahr später jemand auf einer höheren Unternehmensbewertung wieder frische Gelder gibt für dann die nächsten Schritte. So. Mhm. Und du hast da echt schon viele schlaflose Nächte, weil du denkst, scheiße, sorry, aber wenn der jetzt morgen abspringt, und das passiert oft, dann können wir den Laden hier abschließen. Also diese Sorge gar nicht so um mich selbst, sondern um Arbeitsplätze, die man geschaffen hat. Der Programmierer mit seiner Familie, den du dann auch irgendwie verantwortest. Und ich glaube, dieses Verantwortungsbewusstsein ist auch etwas, was mich auch sehr prägt, weil ich eben die Seite als Arbeitgeberin kenne und eben weiß, wie es ist, Umsätze zu generieren, Gehälter zu zahlen, für irgendwie Perspektive zu sorgen. Und du hast ja auch oft so Tage, wo du aufstehst und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist der Kunde auch noch abgesprungen. Und 99 Pitches verliert man ja, bis man einen gewinnt. Und dann zu sagen, okay, du kannst jetzt aber auch nicht durch dieses Unternehmen laufen und den Kopf hängen lassen und irgendwie deine Sorge hier mit allen teilen, sondern es ist ja schon so, dass man da auch vorne weggeht und guckt, okay, wie kriegen wir es hin? Wie finden wir eine Lösung? Und das bringt eine große Resilienz dann mit, aber war auch echt eine harte, harte Zeit. Also im Nachgang klingt jedes Startup immer super easy, cool, erfolgreich. Aber die meisten Unternehmen, also ich kenne eigentlich keins, wo es einfach nur Schnurstrucks gerade lief.